Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Sina Fröndrich herzlich willkommen. Der Sportartikelhersteller Adidas ist auf seiner Ware sitzen geblieben und wollte sogar Mieten später bezahlen. Die Corona-Maßnahmen, die hatten Adidas im Frühjahr deutlich getroffen. Das Unternehmen bekam auch einen staatlichen Kredit, doch nun hat sich das Unternehmen wieder etwas berappelt. Wir schauen drauf bis 14 Uhr. Der Dezember ist für die Paketdienste eigentlich immer ein Monat, in dem viel zu tun ist. Das gilt in diesem Jahr ganz besonders. Es wird mehr und mehr online bestellt, auch aus Angst vor einer Ansteckung. Und auch Geschenke könnten in diesem Jahr wohl eher von DHL, Hermes, DPD und Co. übergeben werden, als vom Weihnachtsmann oder dem Christkind. Unter anderem für die Deutsche Post heißt das, das Geschäft läuft gut. Sie setzt 13.000 mehr Fahrzeuge ein im Dezember und auch die zurückliegenden Monate vergrößern den Gewinn des Bonner Konzerns. Mischa Erhard berichtet.
Logistiker wie die Deutsche Post, DHL sind in Krisen wie diesen gefragt. Und möglicherweise schon bald noch mehr. Wenn es einen Corona-Impfstoff gibt, wäre die Post gut darauf vorbereitet, den auch weltweit zu verteilen, sagte Postchef Frank Appel am Morgen in einer Telefonkonferenz. Der Konzern könne auch Fracht verschicken, die extrem gekühlt werden muss, wie ein möglicher Impfstoff. Weltweit betreibe die Post 180 Standorte, die auf die speziellen Bedürfnisse der Pharmaindustrie zugeschnitten seien. Größere Investitionen seien für diese Herausforderung deswegen nicht nötig.
Da werden sicherlich noch ein paar Kühlschränke besorgt werden müssen. Und ich glaube auch, das wird hier die größere Herausforderung sein. Wie kriegen wir genügend schnell Impfstoff produziert? Es wird dann sicherlich nicht an der Logistik scheitern.
Das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech und der amerikanische Pharma-Riese Pfizer haben gestern einen Durchbruch in Sachen Corona-Impfstoff gemeldet und angekündigt, in den USA eine Notfallgenehmigung dafür zu beantragen. Beide Unternehmen erwarten, in diesem Jahr bis zu 50 Millionen Dosen weltweit auszuliefern, im kommenden Jahr 1,3 Milliarden. Ob sich das in weiter steigenden Gewinnen bei der Post bemerkbar machen würde, darauf wollte sich Apple nicht festlegen.
Wie sich das dann auf unsere Profitabilität auswirkt, ist auch, glaube ich, nicht das Wichtigste momentan, sondern es ist eben wichtig, dass wir die Zuverlässigkeit unserer Dienstleistung erhalten, wie wir das ja auch in den letzten Jahren generell gemacht haben.
Die bisherige Konzentration auf ihre Dienstleistung jedenfalls hat sich einmal mehr für den Bonner Konzern ausgezahlt. Im abgelaufenen dritten Quartal hat die Deutsche Post DHL allein in Deutschland knapp 370 Millionen Pakete verschickt, ein Zuwachs von fast 12%. Doch auch die internationale Paketzustellung, gebündelt im Unternehmensbereich E-Commerce Solutions, boomt.
Da sehen Sie viele große, schöne Zahlen. Und ich glaube, das ist das, was man momentan über E-Commerce Solutions auch sagen kann. Es läuft.
So die Finanzchefin der Deutschen Post, Melanie Kreis. Mit diesen Geschäften konnte die Post auch Schwächen in anderen Bereichen ausgleichen, etwa bei der Zustellung von Briefen und Werbesendungen. Während nämlich im Verlauf der Pandemie die Menschen privat immer mehr online bestellen, abwickeln und versenden, halten Firmen verstärkt ihr Geld zusammen und das führt zu weniger Briefvolumen. Unter dem Strich stieg der Gesamtumsatz des Konzerns um knapp 4,5% auf gut 16 Milliarden Euro. Den Nettogewinn konnte die Post in den vergangenen drei Monaten sogar um die Hälfte auf rund 850 Millionen Euro steigern. Stefan Schöppner, Branchenanalyst der Commerzbank, sieht die Deutsche Post insgesamt auf einem guten Weg.
Die Deutsche Post steht sehr gut da, weil sie zu den wenigen Anbietern gehört, die wirklich über ein herausragend gutes internationales Netzwerk verfügen. International gesehen ist die Deutsche Post, ja, ich würde fast sagen, Weltmarktführer.
Im letzten Quartal des Jahres mit dem Weihnachtsgeschäft rechnet die Post mit einem bisher noch nie dagewesenen Paketboom, der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch einmal vor eine besondere Herausforderung stelle.
Die Deutsche Post macht mehr Gewinn und sie steht auch dafür bereit, mögliche Impfstoffdosen gegen SARS-CoV-2 zu verteilen. Sie spricht bereits mit Pharmafirmen. Und es gibt mehrere, die einen Impfstoff entwickeln. Am weitesten scheinen BioNTech aus Mainz und der US-Partner Pfizer zu sein. Ihr Impfstoff habe eine Wirksamkeit von 90%. Das wurde gestern erklärt. Und das sorgte an einigen Börsen für deutliche Kurssprünge nach oben. Bevor wir das gleich einordnen, zunächst ein Blick auf das Mainzer Unternehmen, mit dem die EU-Kommission schon morgen einen Vertrag zur Impfstofflieferung abschließen will. Sabine Geipel.
Es passt zu Ugo Şahin, dass ihn seine Pressesprecherin bitten muss, zum Fernsehinterview per Videoschalte ins Homeoffice doch schnell noch ein Hemd übers T-Shirt zu ziehen. Denn solche Äußerlichkeiten sind dem BioNTech-Vorstandschef augenscheinlich egal.
Wir haben mit der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs die Möglichkeit, Menschen weltweit helfen zu können. Und das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl.
So Şahin sachlich im Interview mit dem SWR. An dem Tag, an dem er wohl seinen größten Unternehmenserfolg verkünden konnte, nämlich einen Impfstoff entwickelt zu haben, der laut Studienergebnis zu 90% gegen das Coronavirus schützt. Im Gegensatz zu den euphorischen Reaktionen darauf kommt der 55-jährige Sohn türkischer Einwanderer nüchtern, unprätentiös daher. Bereits Ende Januar hatte er kurzerhand die Ausrichtung seines Unternehmens gedreht und sein Team mit der Forschung an einem Impfstoff beauftragt. Er lese eben gerne wissenschaftliche Literatur und mache sich Gedanken, sagte Şahin vor kurzem im Gespräch mit dem Mainzer Medienhaus VRM. So auch Ende Januar einen Artikel über den Ausbruch in Wuhan.
Die Arbeit hat die Infektion, diesen Ausbruch in einer Art und Weise beschrieben, dass ich zu der Schlussfolgerung kommen musste, dass diese Infektion nicht lokal bleiben wird, sondern sich pandemisch ausbreiten wird. Und dementsprechend sahen wir uns auch verpflichtet, hier was zu tun, weil wir die Grundvoraussetzungen dafür haben, Impfstoffe zu entwickeln.
Denn eigentlich entwickelte BioNTech bis dato vor allem Impfstoffe gegen Krebs. Mit der Krebsimmuntherapie hatte sich Şahin gemeinsam mit seiner Frau einen Namen gemacht, Özlem Türeci. Sie ist Mitglied im Vorstand, leitet die klinische Entwicklung bei BioNTech, dem Unternehmen, das das Forscherpaar 2008 gegründet hatte. Davor hatten sie bereits ihre Krebstherapiefirma Ganymed aufgebaut. Zu Start-up-Zeiten bereits mit im Boot Investoren wie die Strüngmann-Zwillinge, einstige Gründer von Hexal, dem Generika-Hersteller. Mit dem US-Pharma-Riesen Pfizer kooperiert das Unternehmen bereits seit 2 Jahren bei der Entwicklung von Grippeimpfstoffen, nun auch bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs.
Die Partnerschaft mit Pfizer ist eine sehr wichtige Partnerschaft für uns, weil wir von Anfang an gesehen haben, wir haben die Innovation, wir haben die Technologie. Aber es ist ganz klar, dass die Entwicklung eines Impfstoffes auch diese großen Phase-3-Studien mit über 30.000, 40.000 Probanden benötigt. Und dazu sind wir als kleines Unternehmen nicht in der Lage.
Dazu kommt der Vertrieb, erläutert Şahin im Interview mit dem Medienhaus VRM. Pfizer könne rund 1 Milliarde Impfstoffdosen pro Jahr ausliefern. Relevante Größenordnung bei der Bekämpfung der Pandemie, die für Şahin und sein Unternehmen im Vordergrund steht, auch wenn manche Finanzjournalisten keinen Zufall darin sehen wollen, dass BioNTech in Mainz ausgerechnet an der Straße an der Goldgrube liegt. Schließlich hat sich der Aktienkurs seit dem Börsengang des Unternehmens innerhalb eines Jahres versiebenfacht. BioNTech ist an der Börse nun umgerechnet rund 20 Milliarden Euro wert.
Ja, und auch gestern hat die Aktie des Unternehmens zugelegt, genauso wie der DAX. Aber heute ist es mit der Euphorie an der Frankfurter Börse auch schon wieder vorbei. Claudia Werle, ist das eine Kurskorrektur?
Dass der DAX innerhalb weniger Stunden 5-6% zulegt, kommt ja wirklich nicht alle Tage vor. Heute sehen wir nur noch ein leichtes Plus. Der DAX jetzt bei 13.131 Punkten. Viele machen sich nach wie vor Sorgen, wie es in Sachen Ausbreitung des Coronavirus weitergehen wird. Abzulesen etwa am ZEW-Index. Vieles deutet auf eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Erholung hier in Deutschland hin. Die Börsianer oder viele Börsianer befürchten eine Rezession. Und vor diesem Hintergrund ist es auch einfach zu erklären, dass es gestern diese euphorische Reaktion gab. Kurz vor der Sendung habe ich mit Hendrik Leber gesprochen. Er ist der geschäftsführende Gesellschafter bei der Fondsgesellschaft Akatis. Wie er die aktuelle Lage einschätzt, wollte ich von ihm wissen. Er sagt:
Wenn man sich das mal anguckt, was da gestern angekündigt wurde, da ist nichts Überraschendes dabei. Die Impfergebnisse, die Zwischenergebnisse sind seit langer Zeit bekannt, also seit Jahresmitte ungefähr. Und es war einfach abzusehen, dass einer von den 47 Impfstoffen, die gerade in der Probung sind, jetzt auch wirklich einführungsreif sind. Das, was BioNTech da mit Pfizer zusammen macht, ist der allererste. Da kommen noch 46 andere. Und die Börse war einfach glücklich darüber, dass es jetzt vorbei ist mit der Unsicherheit über Corona. Das Ende der schlimmen Phase ist abzusehen.
Einen Impfstoff in petto zu haben, ist das eine. Dass dieser Impfstoff flächendeckend verteilt werden kann und auch noch wirkt, ist ja das andere. Wo sehen Sie denn die größten Knackpunkte?
Also was wir dieses Jahr erlebt haben, ist einfach revolutionär auch in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Das Genmaterial wurde sehr schnell verteilt. Es sind sehr, sehr viele Firmen an den Start gegangen. Und was das Besondere ist, viele Regierungen haben schon gekauft, bevor der Impfstoff überhaupt durch die Entwicklung durchgegangen ist. Das heißt, es sind alle eigentlich schon in den Startlöchern. Die Produktion hat wahrscheinlich schon begonnen, bevor die Zulassung da ist. Die Glasfläschchen für dieses Abfüllen sind bereitgestellt. Die Tiefkühlbehältnisse werden bereitgestellt. Es ist alles schon vorbereitet. Jetzt muss nur noch der Impfstoff produziert und abgefüllt werden. Und das ist bisher nicht so gewesen. In vergangenen Jahren wurde Schritt für Schritt abgearbeitet, erst erprobt, dann die Zulassung, dann die Produktion. Und dieses Jahr ist alles parallel gelaufen. Darum glaube ich, dass es sehr schnell gehen kann. Man braucht auch nicht viel Impfstoffmaterial. 30 Mikrogramm braucht man pro Impfung. Das heißt, mit einem Kilogramm kann ich 30 Millionen Impfdosen herstellen. Also diese Mittel sind sehr, sehr effektiv und brauchen nicht viel physisches Material.
Dass es immer wieder Rückschläge gibt, dass es noch keine ausgemachte Sache ist, wer am Ende das Rennen machen wird, das bereitet Ihnen keinen Bauchschmerzen?
Nun gut, es gibt etwa 4 verschiedene Technologien, die derzeit als Impfstoff herausgebracht werden. Was besondere ist bei diesem mRNA-basierten Impfstoff, ist, dass das Signal, das der Körper bekommt, ein sehr kleines Signal ist. Das heißt, er kann sich sehr zielgerichtet darauf konzentrieren. Darum ist die Gefahr der Nebenwirkungen gering. Und ich habe selber die Ergebnisse der Phase 1-Erprobung gesehen. Die Antikörper steigen ganz schnell an im Körper. Also ich wüsste jetzt nicht, wo es da noch Probleme geben sollte mit diesem Impfstoff.
Wir haben gesehen, die Aktien von Fluggesellschaften, von Flughafenbetreibern, von Kreuzfahrtanbietern, die sind ja gestern regelrecht durch die Decke gegangen. Aber man kann ja keinen Hebel umlegen und hoffen, dass alles auf einmal wieder so wird, wie es einmal war. Mit welchen Mitteln und langfristigen Folgen rechnen Sie denn durch diese Corona-Pandemie?
Also ich habe selber eine Kreuzfahrt geplant für nächstes Jahr, für den April. Und ich erwarte, dass man vorher eine Impfung vielleicht nachweisen muss und möglicherweise, bevor man an Bord geht, einen Schnelltest. Ich erwarte, dass die Fluggesellschaften mit den Schnelltests arbeiten werden. Die sind ja jetzt in den letzten Wochen rausgekommen, kosten so 20, 30 Euro. Es braucht eine Viertelstunde und dann kann ich mit 96% Wahrscheinlichkeit sagen, ob ich infiziert bin oder nicht. Und ich erwarte, dass wir sozusagen weiße Zonen einführen. Wir sagen, jeder, der in diesem Stadion ist, der in diesem Rockkonzert ist, ist gerade frisch getestet und ist coronamäßig negativ. Und wir werden uns daran gewöhnen, dass über lange Zeit Testen, Impfen zum Alltag gehören. Und dann haben wir aber auch Sicherheit.
Sie und Ihre Kollegen verwalten viel Geld. Was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie diese heftigen Kursausschläge sehen?
Wir hatten zu Anfang des Herbstes 3 große Themen. Das war die US-Wahl, das war Corona und das war der Brexit. 2 haben wir jetzt glücklich hinter uns gebracht, nämlich die US-Wahl und das Einläuten des Endes der Corona-Epidemie. Es bleibt noch der Brexit. Also ich erwarte, dass wir dann noch wieder Rücksätze haben. Aber die gute Stimmung, die wir im Moment haben, wird sich wahrscheinlich weit ins nächste Jahr fortsetzen. Und hier war in Summe ein gutes Börsenjahr für nächstes Jahr, allerdings unterbrochen von den Störungen, die wir Anfang Januar vom Brexit erleben werden, der überhaupt noch nicht abgearbeitet ist oder verdaut ist von den Märkten.
Das sagt Hendrik Leber vom Vermögensverwalter Akatis.
Frau Werle, schauen wir jetzt noch auf die Energiebranche. Uniper rechnet damit, dass die umstrittene Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 zu Ende gebaut wird.
Grund, der Bau sei weit fortgeschritten, es fehlt nur noch wenige Kilometer. Uniper ist einer von mehreren Finanzpartnern bei diesem Projekt. Durch die Pipeline soll ja Gas von Russland nach Westeuropa strömen. Es gab aber heftige Kritik, vor allem von den USA, die großes Interesse daran haben, eher ihre eigenen Energien zu verkaufen. Die Aktien von Uniper nach anfänglichem Plus deutlich im Minus, sie geben 4,4% nach.
Die Lufthansa will sich frisches Kapital besorgen. Wie geht sie da vor?
Gut, ne, große Konzerne wie die Lufthansa können nicht nur auf staatliche Hilfe bauen, sondern sich auch Geld am Kapitalmarkt besorgen. Das hat die Lufthansa jetzt getan. Es geht um eine Wandelanleihe, also um eine ganz besondere Art von Schuldverschreibung, die institutionellen Anlegern angeboten worden ist. Das Interesse war sehr groß. Ja, und die Aktien der Lufthansa heute 5,7% im Plus.
Steigt der Start bei ThyssenKrupp ein? Darüber wird erneut spekuliert.
Es werden Gespräche geführt, so heißt es. Es geht um ein Volumen in Höhe von 5 Milliarden Euro. Diese Summe wäre fast doppelt so hoch wie die derzeitige Marktkapitalisierung. Die Aktien von ThyssenKrupp fast 5% im Plus.
Und wie entwickeln sich Euro-Anleihen und Gold?
Der Euro kostet einen US-Dollar 18. Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,64% auf minus 0,51%. Und die Feinunze Gold wird mit 1.879,21 Dollar gehandelt.
Claudia Werle war das aus dem Frankfurter Börsensaal. Geschlossen. Das galt Anfang des Jahres auch für viele Geschäfte des Sportartikelherstellers Adidas. Zunächst in China, dann auch in Europa und Amerika. Das Online-Geschäft, das konnte ein wenig ausgleichen, aber Aber am Ende beantragte Adidas einen staatlichen KfW-Kredit. Ganz abgerufen wurde das Geld nicht und nun ist der Kredit auch schon wieder getilgt. Denn Adidas verkauft wieder mehr, macht wieder Gewinn, wenn auch nicht so deutlich wie vor Corona. Tobias Krone hat sich die neuesten Quartalszahlen angesehen.
Sommer und Frühherbst verliefen gut für Adidas, vermeldet Vorstandschef Kaspar Rohrstedt auf dem Pressegespräch. Gut ist, dass Sport wieder zurück ist. Die Sportler sind wieder auf dem Platz und sie gewinnen wieder auf dem Platz. Zum Beispiel Bayern München, die mit der Champions League das einzige große sportliche Turnier in diesem Jahr gewonnen haben. Dominic Thiem hat die US Open gewonnen, ein anderer Adidas-Sportler. Sie sehen also, Sport ist zurück. Und das ermöglicht es uns, wieder an die Konsumenten ranzukommen. Die Verkäufe im Sommer fast normal, trotz weltweiter Corona-Pandemie. Ein überraschend hohes Betriebsergebnis im dritten Quartal verhalf der Nummer 2 auf dem umkämpften Markt für Sportartikel zurück in die schwarzen Zahlen. Der Umsatz lag nur noch leicht unter Vorjahr. Auch der Gewinn fast auf Vorjahresniveau, unterm Strich 578 Millionen Euro. Das Ergebnis verdanke Adidas seinem strikten Sparkurs, etwa bei Marketingausgaben, einer vorsichtigeren Vorratshaltung und guten Online-Erlösen. So konnte Adidas beim Anteil der firmeneigenen Verkaufswege wachsen, trotz teils noch geschlossener Flagstore-Geschäfte. Wir machen einen Umsatz bei Verkäufen über das Internet von 4 Milliarden Euro dieses Jahr. 2015 waren es noch 600 Millionen. Das macht uns zu einer der erfolgreichsten Marken im digitalen Geschäft. Eine weitere gute Nachricht für den Konzern: den staatlichen Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW in Höhe von rund einer halben Milliarde Euro konnte er im Oktober zurückzahlen, dank einer guten Ratingnote und eines Konsortialkredits, an dem auch die Deutsche Bank beteiligt ist. Finanzvorstand Harm Ullmeier. Der KfW-Kredit war ein entscheidendes Sicherheitsnetz im April, als es keine anderen Finanzierungsmöglichkeiten gab. Wir bedanken uns dafür noch einmal bei der Bundesregierung. Damit wäre es Adidas nun auch wieder erlaubt, für Aktien Dividenden auszuschütten. Doch dafür sei es noch zu früh. Erst vor der Hauptversammlung wolle Adidas über Dividenden entscheiden. Doch das vierte Quartal und viele Lockdowns machen dem Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach Sorgen. Vorstandschef Kaspar Rohrstedt. Die neuesten Lockdowns führen zu Ladenschließungen in Frankreich, Großbritannien und Italien. Und zudem wirken sich striktere soziale Distanzregeln negativ auf Kundenbesuche in unseren geöffneten Shops aus. Denn wo Restaurants und Cafés geschlossen sind, kommen auch weniger Menschen in die Städte. Trübe Aussichten für das Weihnachtsgeschäft, vor allem bei Produkten für Mannschaftssport, der ja vielerorts gerade untersagt ist. Deshalb setzt Adidas auf gemütliche Freizeitkleidung fürs Homeoffice und auf den Sport an der frischen Luft. Sport wird auch in diesem Winter eine Außenaktivität sein, weil die Fitnessstudios weltweit geschlossen sind. Wegen des eingetrübten Spätherbstes rechnet Adidas für das laufende letzte Geschäftsquartal mit einem eher schmalen Gewinn von 100 bis 200 Millionen Euro.
Tobias Krone berichtete. Windkraft, aber auch die Kohle gehören zum Geschäftsfeld von Siemens Energy. Vor anderthalb Monaten ist die Siemens-Tochter an die Börse gegangen und heute nun gab es die erste Jahresbilanz seit der Abspaltung. Und die nutzte das Unternehmen, um anzukündigen, Siemens Energy zieht sich aus der Kohle zurück. Stefan Liener.
Weltweit gesehen ist Kohle nach wie vor mit etwa 40% Anteil an der Stromerzeugung die größte Energiequelle für Kraftwerke. Dennoch will Siemens Energy mit sofortiger Wirkung den Rückzug aus diesem Geschäft antreten, wie Konzernchef Christian Bruch bei einer virtuellen Pressekonferenz sagte.
Die Kohlekraftwerke der Welt stoßen heute jährlich rund 10 Gigatonnen CO2 aus und gehören damit zu den größten CO2-Emittenten. Und wir haben uns deshalb als Siemens Energy entschieden, dass wir uns mit sofortiger Wirkung nicht mehr an Ausschreibungen für ausschließlich mit Kohle befeuerte Kraftwerke beteiligen werden.
Wartungsverträge für bestehende Projekte sollen aber weiterlaufen, solange die Verträge gültig sind. Bruch sprach von einer Entscheidung, die finanziell durchaus schmerzhaft sei, die man aber benötige, um das Unternehmen, wie angekündigt, nachhaltiger zu machen. Wie stark davon einzelne Standorte und die Belegschaft betroffen sein werden, soll nun im Detail geklärt werden. Hoffnungen setzt man bei Siemens Energy unter anderem auf den Zukunftsmarkt Wasserstoff und auf ein deutliches Wachstum bei Gaskraftwerken und der Windenergie, Thema bei der Jahrespressekonferenz von Siemens Energy waren auch die Folgen der Corona-Pandemie. Da der Konzern nicht an Privatkunden verkauft, gebe es hier kaum Einschränkungen.
Alle unsere Fabriken mit Ausnahme von Indien sind geöffnet. Unsere Lieferketten sind stabil.
Nach einem Verlust von 1,8 Milliarden Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr soll es im neuen Jahr aufwärts gehen.
Produkte bei Amazon verkaufen, das ist auch für den stationären Handel eine Chance. Gegen Gebühr wickelt der Online-Konzern den Versand ab und mit Glück erreichen die Händlerinnen und Händler hier viel mehr Menschen als mit einem eigenen Online-Shop. Aber auch Amazon verkauft dort Produkte und ist ein wesentlicher Konkurrent auf dem Marktplatz und nicht nur das. Die EU-Kommission wirft Amazon vor, gegen Kartellvorschriften zu verstoßen. Peter Kapern berichtet.
Über mehrere Jahre hinweg hat die EU-Kommission gigantische Datensätze analysiert. Datensätze über Hunderte von Millionen von Warenverkäufen bei Amazon in Deutschland und Frankreich, den wichtigsten europäischen Märkten für den US-Internetriesen. Und nun ist die Brüsseler Aufsichtsbehörde sicher, dass Amazon diese Daten illegalerweise benutzt, um den Wettbewerb zu verzerren. Konkret geht es um Amazons Doppelrolle. Einerseits ist der Online-Konzern ein Verkäufer von Waren auf eigene Rechnung. Andererseits ist Amazon auch eine Plattform, auf der von Amazon unabhängige Händler ihre Waren anbieten. Die EU-Kommission hat bei ihrer Datenanalyse nun herausgefunden, dass nicht öffentliche Daten der Drittanbieter, etwa über den Umsatz mit bestimmten Waren, direkt in den Amazon-Algorithmus einfließen, der das eigene Warenangebot des Internetgiganten steuert. Anders ausgedrückt, ohne jedes unternehmerische Risiko kann sich Amazon einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Dem US-Konzern ist nun eine Frist gesetzt, um auf die Vorwürfe der EU-Kommission zu antworten. In einer ersten Stellungnahme wies das Unternehmen die Anschuldigungen zurück und machte darauf aufmerksam, dass es nur für 1% der weltweiten Einzelhandelsumsätze stehe. Nach Ablauf der Frist wird die EU-Kommission über Strafen gegen Amazon entscheiden, die im Extremfall bis zu 10% des globalen Umsatzes ausmachen können. Gleichzeitig startete EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager heute eine weitere Untersuchung gegen Amazon. Sie warf dem Konzern vor, unter den unabhängigen Händlern auf seiner Plattform jene zu bevorzugen, die die Amazon-Dienstleistungen im Bereich Logistik und Auslieferung in Anspruch nehmen.
Und wir bleiben in Brüssel. Ab heute erhebt die EU Strafzölle auf US-Importe wegen des Streits über staatliche Subventionen für Boeing. Ist der Zeitpunkt klug gewählt, kurz nach dem Wahlsieg von Joe Biden diese Strafzölle zu verhängen? In der Wirtschaftspresseschau gehen die Meinungen darüber auseinander.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet die Entscheidung richtig, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen hat die Welthandelsorganisation WTO die EU zur Verhängung der Zölle ermächtigt. Zum anderen käme ein Verzicht darauf einer nachträglichen Beglaubigung von Trumps Protektionismus gleich, was deshalb das falsche Signal wäre, weil auch Biden kein Freihändler ist und Trumps Zölle sowie die Boeing-Subventionen nicht freiwillig über Nacht zurücknehmen wird. Die EU verknüpft die Zölle mit Gesprächsangeboten und der Hoffnung, dass sich die Eskalation im Airbus-Boeing-Streit schnell zurückdrehen lässt. Das ist angemessen und sinnvoll. Der Tagesspiegel aus Berlin sieht es anders. Jetzt, wo Trump abgewählt ist, hätten die Europäer durchaus bis Januar warten und den USA dann ein Verhandlungsangebot machen können. Auch wenn Biden ebenfalls kein Anhänger des Freihandels ist, kann man mit ihm doch wenigstens reden. Zumal es den Konflikt, in dem die EU nun Strafzölle verhängt, nicht erst seit gestern gibt. Da wäre es auf die paar Wochen bis zur Amtseinführung von Biden nicht angekommen. Ein weiteres Thema ist der Austausch des Notenbankchefs in der Türkei. Das Handelsblatt bemerkt dazu: Allein mit seiner Aussage, sein Vorgehen strikt an der Preisstabilität zu orientieren, bewirkte der Neue im Amt den größten Tagesgewinn der Lira seit 2018. Und dabei hatte Abal das Wort Zinserhöhung noch nicht einmal in den Mund genommen. Präsident Erdogan sollte sich diese Lektion merken. Man gewinnt nicht gegen die Märkte, indem man sich mit aller Macht gegen sie stellt, sondern gewinnt das Vertrauen der Investoren, indem man die Unabhängigkeit der Institutionen stärkt.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Wie gehen Krankenhäuser mit der Pandemie um? Gibt es einen Notfallplan mit freigehaltenen Betten und verschobenen OPs? Das ist gleich unser Thema in Deutschland heute mit Malte Hennig. Das war Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Sina Fröndrich.